Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Es gibt eine aktuelle Predigtreihe, Leben Plus heißt die. Und als ich das in unserem Rundmail geschrieben habe, als ich das reingetippt habe, hat die Autokorrektur immer wieder aus Leben Plus Lebenslust gemacht. Am Anfang fand ich das nervig und irgendwie fand ich es dann aber auch nett, weil Lebenslust, das ist ja was Positives. Ja, wir haben Lust am Leben, wir leben gerne, wir lieben das Leben und das soll auch so sein, auch für uns als Christen. Wir stellen uns auf die Zusagen Gottes, dass er uns immer noch mehr schenken möchte. Und deshalb haben wir auch als Grundvers, und ich glaube, das ist bisher jetzt jedes Mal in den Predigten zu dieser Reihe aufgetaucht, dieser Vers, Johannes 10, Vers 10 rausgesucht. Da steht, ich aber bin gekommen, ui, ist das klein, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Der ganze Vers wäre, Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Jesus baut hier einen Gegensatz auf und er macht klar, der Feind, der hat begrenzte Macht, aber sein Ziel ist, zu stehlen, zu zerstören, zu töten, zu berauben und ins Verderben zu stürzen. Der Teufel, das sagt schon sein Name, ist der Diabolus, der Durcheinanderbringer. Sein Werk in unserer Zeit ist, finde ich jedenfalls, relativ offensichtlich. Man bekommt das immer wieder auch zu sehen, finde ich, wenn wir so in die Nachrichten schauen. Aber er hat nur begrenzte Macht. Und dann sagt Jesus, ich aber, so das ist zumindest in unseren deutschen Übersetzungen übersetzt, eigentlich ist da ein doppeltes Ich. Ich bin gekommen. Ist für uns im Deutschen ein bisschen holprig, deshalb haben die meisten Bibelübersetzer das eben mit diesem Ich aber übersetzt, um dieses Ich nochmal besonders zu betonen. Denn genau das macht Jesus hier. Er setzt diesen Gegensatz und er macht deutlich, ich bin so völlig anders. Und diese Betonung auf dem Ich, das ist immer was ganz Besonderes. Jesus ist so ganz anders. Er ist so ganz anders, natürlich, als der Teufel, ist ja ganz klar, totaler Gegensatz. Er ist aber auch ganz anders als die Welt, in der wir leben. Vor Jesus braucht sich niemand zu fürchten. Er will eben nicht wegnehmen, er will nicht stehlen, er will nicht rauben, er will nicht verderben, sondern Jesus will uns beschenken, er will uns Leben geben, wirkliches, eigentliches Leben, Leben im Überfluss, wie es hier heißt. Das heißt, Jesus gibt reichlich, er gibt nicht irgendwie sparsam, er ist nicht geizig, sondern er möchte, dass wir wirklich Leben im Überfluss haben, nicht irgendwie kümmerlich oder so. Es reicht ihm nicht, dass wir als seine Kinder quasi so ein Stückchen, so ein kleines bisschen Leben haben, sondern es soll viel sein, es soll reichlich sein. Wir sollen Leben im Überfluss haben. Erlebst du das? Wie viel Überfluss erlebst du so? Wie geht das eigentlich? Wie kann man dieses Leben im Überfluss denn erleben? Eine Hilfe ist das Wort Gottes dabei. Und darum soll es heute gehen. Wort Gottes, Bibel. Wir haben schon in diesem Video was davon gehört. Was sind deine Gedanken, wenn du an Bibel denkst? Liest du gerne Bibel? Macht dir das Freude? Oder fällt es dir eher schwer, in der Bibel zu lesen? Verstehst du, was du da liest, wenn du Bibel liest? Oder ist es für dich ein Buch mit 7 Siegeln und du denkst dir was, ich weiß gar nicht, was hier gemeint ist, keine Ahnung. Findest du es leicht oder findest du es mühsam? Was bringt dir das Bibellesen? Warum machst du das? Sehnst du dich danach, Bibel zu lesen, oder musst du dich eher überwinden und es ist, oh. Egal wie es dir mit der Bibel geht, mein Wunsch für diese Predigt ist, dass in deinem Herzen so ein Feuer entzündet wird für die Bibel, für das Wort Gottes, dass in deinem Herzen eine Leidenschaft entsteht, dieses Wort, dieses Buch zu lesen und an jedem einzelnen Tag wieder neue Nahrung daraus zu holen, Nahrung daraus zu schöpfen. Nicht, weil du musst, sondern weil du es gerne möchtest, weil du es liebst. In Psalm 119, Vers 103 lesen wir, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Das ist eine steile Aussage, oder? Was ist dein Lieblingsessen? Darf ich mal was hören? Was magst du besonders gerne? Wenn es das Sonntagmittag gibt, dann freust du dich riesig. Schnitzel. Und was dazu? Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, Schnitzel, das ist das Lieblingsessen. Was noch? Krautwickel. Das ist auch sehr fein, ja? Was noch? Pizza, ja. Also ich will jetzt nicht von jedem was hören. Haben wir keine Zeit für. Ich muss ja gleich weiter ins Kino. Also bei mir ist es so, ich mag italienische Küche. Oder ich mag ein leckeres Steak, so richtig gut, schön medium gebraten und richtig lecker. Oder ein gut gebratener Fisch, also einfach gut gewürzt, also auf den Punkt, auch knackig zubereitetes Gemüse, nicht so tot gekocht und irgendwie, dass man es gar nicht mehr kauen kann oder braucht, sondern richtig, richtig schön, gut gewürzt auch wieder. Oder Tiramisu. Also ein selbstgemachtes, nicht irgendwie aus dem Supermarktregal, sondern ein selbstgemachtes Tiramisu. Oder Mousse au Chocolat. Auch so richtig schön selbstgemacht, ja? Wem läuft das Wasser so ein bisschen im Munde zusammen? Das war mein Ziel. Ist dir die Bibel so köstlich, so findest du die so toll wie dein Lieblingsessen?
Okay.
Ich will mit euch mal kurz rein einsteigen, wie im Judentum Kinder an das Wort Gottes rangeführt wurden. Das passierte schon sehr früh und es ging den Juden damals nicht darum, nur Wissen zu vermitteln. Also das passierte zur Zeit Jesu so und es passierte auch noch früher so. Es ging nicht darum, nur Wissen zu vermitteln, sondern sie wollten, dass die Kinder das Wort Gottes wirklich liebgewinnen, dass es ihnen was Kostbares, was Schönes ist. Denn die Juden selber nehmen das Wort Gottes wirklich wichtig, sie nehmen es ernst und sie wollen eben auch, dass die Kinder das auch genauso tun. Ihnen war klar, wenn das Wort Gottes nicht in den Verstand und besonders ins Herz hineinkommt, eines jeden Kindes, in die nächste Generation sozusagen, wenn das nicht geschieht, dann ist das Volk der Juden, das Volk Gottes, nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Weil sich damit dieses Besondere des Volkes Gottes eben, weil das dann nicht mehr da ist, ja? Wenn sie nicht mehr das Wort Gottes ernst nehmen und damit leben. Wenn die nächste Generation das Wort nicht mehr aufnimmt und im Leben umsetzt, dann ist das Volk so gut wie erledigt. Der Unterricht damals fand in der Synagoge statt. Und verantwortlich für den Unterricht war der Rabbi des Ortes. Es gab zur Zeit Jesu in jedem Dorf eigentlich eine kleine Synagoge oder auch eine größere, je nachdem, wie groß der Ort war. Und einen Rabbi gab's auch. Also war der Unterricht sichergestellt. Und ab dem Alter von 6 Jahren gingen Kinder zu diesem Unterricht. In dieser Zeit lernten die Kinder erstmal lesen und schreiben. Und sie lernten in den ersten 4 Jahren, also in der Grundschule, in den ersten 4 Schuljahren, lernten sie die 5 Bücher Mose auswendig. Wer von euch kann das? Hey, 5, die ganzen 5 Bücher Mose, von 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Mose, ich weiß nicht erst, wie viel Kapitel und Verse das hat, ja? Und die können das auswendig. Die meisten von uns kennen vielleicht ein paar Bibelverse auswendig. Und das ist toll, wenn wir das können. Wenn es viele sind, dann sind es vielleicht so 100 oder so. Aber die Kinder lernten alle 5 Bücher Mose auswendig. In meiner Bibel, ich habe mal nachgeguckt, also in einer meiner Bibeln, sind das 266 Seiten. Boah, ich finde das stark, ich finde das eine enorme Leistung. Warum? Weil es ihnen einfach wichtig war, dass die Kinder diese Grundprägung bekamen, dass sie das Wort Gottes kannten, dass sie es ernst nehmen und dass sie es auch liebten. Sie wussten schon damals, dass es dem geistlichen Wachstum enorm hilft, unserer geistlichen Entwicklung enorm hilft, wenn wir das Wort Gottes kennen und auch wenn wir es auswendig lernen. Und deshalb gab es damals eine Anweisung für jüdische Rabbis, die hieß, vor dem Alter von 6 Jahren nehmen wir ein Kind nicht als Schüler auf, aber nimm es ab 6 Jahren auf und mäste es mit der Tora wie einen Ochsen. Mäste das Kind mit dem Wort Gottes wie einen Ochsen. Ein Ochse, der braucht viel Futter, damit er sich gut entwickelt, oder? Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich habe keine Ahnung von der Landwirtschaft. Aber der braucht einfach Futter, damit er groß und stark wird, ja? Und jetzt wird dieses Wort hier benutzt, dass Kinder mit dem Wort Gottes, mit der Tora, gemästet werden. Ich finde das einfach stark. Kinder sollen mit dem Wort Gottes ernährt und großgezogen werden, damit sie wirklich stark werden und damit sie den Herausforderungen des Lebens auch wirklich gewachsen sind. Am ersten Schultag aber passierte was wirklich Besonderes. Der Lehrer kam mit einem Topf Honig in die Schule, in die Synagoge, in den Unterricht. Was ist die besondere Eigenschaft von Honig? Süß, genau. Honig ist süß. Und am ersten Schultag nahm der Rabbi die Tafel, auf denen die Kinder lesen oder schreiben sollten, und er beschmierte diese Tafel mit Honig und gab sie den Kindern. Und so hatten die Kinder überall Honig, ja, an den Fingern, und das lief und so. Und man muss jetzt wissen, Honig war in der jüdischen Welt ein Symbol oder ist in der jüdischen Welt für ein Symbol für die Gnade Gottes, für Gottes Großzügigkeit. Warum? Honig war damals das angenehmste, köstlichste, was man sich irgendwie vorstellen konnte. Es war eine absolute Delikatesse. Und so beschmierte der Rabbi die Tafel der 6-Jährigen mit Honig und dann sagte er, mein Kind, lecke den Honig auf. Und so fing dieses Kind an, von dieser Tafel, auf das es später schreiben und von der es lesen sollte, den Honig abzulecken. Und dabei sagte der Rabbi, mögest du nie vergessen, dass das Wort Gottes wie Honig ist. Die Worte Gottes sind das angenehmste, köstlichste, was es gibt. Etwas, von dem du immer mehr haben willst. Mögest du nie vergessen, dass die Worte Gottes das angenehmste und köstlichste sind, was du je bekommen kannst. Schmecke und sehe, dass Gott gut ist. Mögest du wie Hesekiel sein, der die Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckt. Also schon den kleinen Kindern brachte man auf diese Art und Weise bei, dass man berühren, schmecken konnte, wie gut Gott ist. Sie sollten das Wort Gottes mit dem Besten, mit dem Leckersten überhaupt in Verbindung bringen, das sie sich vorstellen konnten. Und so wurde für die Kinder schon am ersten Tag erfahrbar gemacht, was es bedeutet, dein Wort ist meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig. In anderen Worten, oder man kann es so ausdrücken, das Potenzial von Bibellesen ist, dass wir die Bibel jeden Tag lesen können und dabei so viel Freude haben, als würden wir etwas super Leckeres zu uns nehmen. Eben so ein leckeres Tiramisu oder ein Mousse au Chocolat. Also so einen leckeren Nachtisch. Ich habe mir überlegt, ob ich eins mitbringe, aber dann würde der Vergleich vielleicht doch ein bisschen hinken. Es ist ja auch die Rede von der Lieblingsspeise und wenn man sich nur von Süßigkeiten ernährt, naja, also da hat das dann irgendwie seine Grenzen. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Wie sah dein Frühstück aus? Hast du ein gutes Frühstück gehabt? Honig, okay. Also hoffentlich hattest du ein gutes Frühstück, das dir eine gute Grundlage für den Tag gibt und wo du genügend Kraft und Energie für den Tag bekommst. Und es ist ja so, bei unserer Ernährung achten wir gewöhnlich darauf, was wir so zu uns nehmen. Ja, wir achten darauf, dass wir uns gesund ernähren. Wie ist es denn bei unserer geistlichen Ernährung? Womit füllen wir denn so unser Inneres? Paulus macht uns darauf aufmerksam, wie wir das machen sollen. Er sagt in Philipper 4, Vers 8 und 9, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und liebenswert sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das hört sich gut an, oder? Klar, wir wünschen uns, dass Gutes in unser Leben hineinkommt. Aber mal ganz ehrlich, haben wir denn überhaupt eine Wahl? Immer wieder beobachte ich an mir selber, dass das gar nicht so einfach ist. Ich sehe, was so alles auf mich einstürmt und dass ich mich dann eben nicht immer auf diese guten Dinge ausrichte. So vieles strömt auf mich ein. Da ertappe ich mich, dass ich morgens schon irgendwie Nachrichten durchschaue, was so alles passiert ist in der Welt. Und es ist ja an sich auch nicht schlecht, das kann man ja machen. Aber muss das so das Erste sein? Und vor allen Dingen auch, ja, die Menge macht das Gift, ne? Also wie viel beschäftige ich mich damit? Oder ich fange an, gleich morgens meine E-Mails zu checken, wer da alles irgendwie geschrieben hat, wer irgendwas von mir möchte. Ja, das muss ich machen, aber doch nicht ständig. Ja, oder was weiß ich, WhatsApp-Nachrichten oder irgendwie Social Media oder so. Alles grundsätzlich nicht schlecht, aber die Dosis macht das Gift. Wenn ich morgens schon Nachrichten durchschaue, dann löst das in mir meist keine gute Stimmung aus. Für mich ist es keine gute Grundlage für den Tag, eher kontraproduktiv. Ist kein guter Start in den Tag. Ich sag mal so, das ist so ungefähr, als würde ich zum Frühstück mir eine Tüte Chips nehmen und anfangen, das Zeug zu essen. Boah, wird mir schon beim dran denken irgendwie schlecht. Oder wenn ich dann eben bei Insta, WhatsApp oder wo auch immer sehe, dass irgendwer in meinem Bekanntenkreis schon wieder im Urlaub ist und in einer ganz tollen Gegend und ich bin hier in Crailsheim und auf dem Weg habe ich Schnee gesehen und denke, Hilfe, muss das denn sein, ja? Ich habe gestern eine Hochzeit gemacht, die wollten eigentlich Open Air heiraten. Naja, war dann nicht möglich. Also, okay, aber ja, wenn ich dann sehe, die anderen, die sind irgendwo im Süden und am Strand unter Palmen und so, ja, dann was macht das in mir? Naja, es kann Unzufriedenheit oder auch Neid auslösen. Es kann mein Leben bitter machen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zu den Chips gleich noch eine Flasche Bier nehme morgens zum Frühstück. Macht die Sache noch schlimmer. Raubt mir Energie, zieht mich runter. Oder wenn ich mich nur mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten beschäftige und ja, mich frage, wie sich das jemals ändern soll, dann, ja, dann versinke ich in Selbstmitleid und das ist, als ob ich morgens noch eine Tüte Gummibärchen auf die Chips noch dazu nehme. Ich mag keine Gummibärchen, deshalb, also für mich wäre das wirklich furchtbar. Verklebt für mich alles und, oh, ja. Also, ich hoffe, ihr merkt oder versteht, was ich meine. Es wäre sicherlich noch mancher Vergleich möglich, aber wir merken, die Frage ist immer wieder, womit beschäftige ich mich eigentlich? Was lasse ich in mein Leben hinein? Was darf mich denn beeinflussen? Und im natürlichen Bereich bei unserer Ernährung wissen wir, ja, falsche Ernährung, das hat Auswirkungen, das bewirkt Krankheiten, macht mich kraftlos, ich krieg vielleicht Stimmungsschwankungen, bin nicht motiviert oder so. Aber Leute, auch falsche geistliche Ernährung hat Auswirkungen. Und deshalb sagt eben die Bibel, wir sollen uns auf das fokussieren, was wirklich gut ist, was richtig ist, auf das Leckere sollen wir uns fokussieren. Ich habe uns ein paar Verse aus Psalm 92 mitgebracht. Da lesen wir, wie gut ist es, dir, Herr, zu danken und deinen Namen, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Wie groß sind deine Werke, wie tief sind deine Gedanken. Wisst ihr, wenn ich mich mit diesem Guten, mit dem Wort Gottes beschäftige, dann ist das wie so ein gutes Frühstück. Also ich finde es immer toll, wenn ich irgendwo im Hotel bin und da am Buffet frühstücken kann. Ja, diese Wahnsinnsauswahl und dann leckeres Rührei und Bacon und irgendwie tolle Sachen, was weiß ich, Müsli und so. Ja, das gibt Kraft für einen guten Start in den Tag. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann verändert das unser Leben. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann bringt uns das Kraft und dann führt uns das auch in die richtige Richtung. Wenn wir uns erinnern, was Gott alles schon Gutes in unserem Leben getan hat, dann hilft uns das, die richtige Perspektive in unserem Leben zu haben. Und ja, wenn wir das lesen jetzt hier, ja, wie gut ist es, dir zu danken? Das drückt Beziehung aus. Wenn ich das lese, wird mir klar, hey, es geht um mich und Gott, um meine Beziehung zu ihm. Wie gut ist es, ihm zu danken? Überlegen, wofür kann ich denn konkret danken? Oder wenn da steht, früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen, ja, dann bedeutet das, morgens, abends, wann immer dürfen wir mit dem Wort Gottes leben und es ist gut, uns darauf auszurichten und ja, seine Gnade zu loben. Gnade bedeutet, Gott liebt mich und er liebt mich ohne Bedingung. Seine Treue, das bedeutet, Gott steht immer zu mir, egal was passiert in meinem Leben. Und uns das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, das ist wichtig. Und so kann man auch das Wort Gottes lesen und es persönlich nehmen und in unser Herz hineinsprechen lassen. Gutes aufnehmen, das ist einfach wichtig, immer wieder. Und das eben aus dem Wort Gottes rauszuholen. Und das gilt für jeden Tag und für jeden von uns. Ich will noch uns drei grundsätzliche Gedanken für unseren Umgang mit der Bibel, fürs Bibellesen mitgeben. Das erste ist, wenn wir die nächste Folie haben können, grundsätzliche Gedanken steht da oben, nee, weiß nicht, ob das drüber steht. Das erste ist, Gott redet. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann dürfen wir uns bewusst machen, Gott redet. Er redet zu uns durch sein Wort. Und er redet auch, wenn ich erstmal nichts verstehe. Gottes Wort, darum geht's, soll uns immer wieder in das Gespräch mit ihm hineinführen. Es geht nicht um intellektuelle Erbauung. Es geht nicht um irgendwelche schönen Gedanken, sondern es geht um ein Gespräch zwischen dir und Gott, zwischen Gott und dir. Das zweite ist, Gott ist Gott. Hört sich vielleicht bisschen banal an. Ja klar ist Gott Gott. Aber was will ich damit sagen? Gott ist so grundsätzlich anders als wir Menschen. Völlig anders. Wir sind von unserer Kultur geprägt, von dem, was wir gelernt haben, in unserer Herkunftsfamilie oder wo auch immer. Wenn wir Bibel lesen, haben wir immer auch so ein kulturelles Vorverständnis. Wenn wir manche Dinge lesen in der Bibel, dann sagen wir, ja genau, das ist total richtig, ist genau das, was ich, also das glaube ich auch, das sagt Gott. Und bei anderen Dingen haben wir vielleicht Schwierigkeiten mit dem Wort Gottes und verstehen es nicht so gut. Leute aus anderen Kulturkreisen, bei denen ist es vielleicht genau andersrum, die sagen, ja, also das ist total super. Und andere Sachen finden sie wieder schwierig. Das glaube ich, ist wichtig. Gott sieht manche Dinge einfach ganz anders als wir Menschen. Und darauf müssen wir uns auch einlassen. Und diesen Unterschied zwischen Gott und uns müssen wir an der Stelle auch akzeptieren. Das ist auch wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Und das Dritte ist, Gott ist gut. Ihr Lieben, auch wenn ich Gott nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, was er in seinem Wort sagt, wenn ich Schwierigkeiten damit habe, es gilt grundsätzlich, Gott ist gut. Diese Grundannahme, Gott ist gut, die macht unser Herz weich für das Reden Gottes. Und letztlich ist Jesus der Beweis für die Liebe Gottes und dass Gott gut ist, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und noch etwas für mich oder noch etwas möchte ich euch mitgeben. Ihr Lieben, macht's praktisch. Das, was ihr im Wort Gottes erkennt, das setzt bitte auch um. Also, letzte Bibelstelle, ich glaube, die ist nicht in den Folien mit dabei. Ein Beispiel, wir lesen in Philipper 4, Vers 2, Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Es macht deutlich, da gab es in der Gemeinde in Philippi Streit zwischen zwei Ladies, zwischen der Evodia und der Syntyche. Tolle Namen, oder? Und die beiden sollen sich wieder vertragen, sagt Paulus. Wenn du Streit hast, dann suche die Versöhnung. Du kannst jetzt diesen Vers lesen und denken, naja, das ging damals die zwei an, die Evodia und die Syntyche. Aber gleichzeitig ist das Wort Gottes immer auch ein Anspruch an uns. Und es ist gerade diese Stelle zum Beispiel die Aufforderung, uns mit anderen Menschen zu versöhnen und Versöhnung zu suchen, Vergebung auszusprechen. Wo wir im Streit, im Konflikt, im Unfrieden mit anderen Menschen sind, da soll das beseitigt werden. Da sollen wir Versöhnung und Frieden suchen, besonders eben unter Christen. Das ist so wichtig, dass wir das, was wir erkennen in der Bibel, auch wirklich praktizieren, umsetzen. Okay, ich schließe, indem ich uns nochmal diesen schönen Vers aus Psalm 119 vorlese. Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte. Sie sind noch süßer als der beste Honig. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder neu ins Staunen hineinkommen über das Wort Gottes. Dass wir immer wieder neu staunen, dass Gott redet zu uns, zu dir und zu mir. Und deshalb möchte ich dich einladen. Vielleicht ist dein Bibellesen irgendwie trocken geworden. Vielleicht ist es langweilig geworden. Dann möchte ich dich einladen, an diesem Sonntagmorgen das Jesus zu bringen und ihn zu bitten, dass sich da was ändert in deinem Leben. Komm zu Jesus und bitte ihn, dass er dir eine neue Begeisterung, eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe für das Wort Gottes gibt. Und dass er durch das Bibellesen direkt zu dir redet. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du auch zu uns redest und dass du immer wieder in Kontakt mit uns kommen möchtest, dass du das besonders durch dein Wort, durch die Bibel tun möchtest. Jesus, und bitte, bitte schenk doch jedem von uns neu dieses Verlangen, in deinem Wort zu lesen, sich da rein zu vergraben und dann auch Dinge ernst zu nehmen, die wir da lesen. Wenn wir lesen, wir sollen Dinge tun, dass wir es auch wirklich umsetzen. Bitte, bitte hilf du uns dabei. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.